Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen.
Die meisten von uns sind es gewohnt, ihr Leben selbstständig, also ohne große Unterstützung, zu führen und sich relativ frei durch ihren Alltag zu bewegen. Das kann sich aber für jede und jeden auch von einem Tag auf den anderen ändern, denn nur etwa 3% aller Behinderungen sind angeboren, 97% werden im Laufe des Lebens erworben, zum Beispiel durch Krankheiten, Unfälle oder einfach, weil wir älter werden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der es um das Thema Inklusion geht und darum, was dafür getan wird, dass Menschen mit Behinderung möglichst selbstständig und selbstbestimmt leben können. Ob das klappt, ob man zum Beispiel eine geeignete Wohnung findet, ob die Schule oder der Arbeitsplatz entsprechend ausgestaltet ist, ob der ÖPNV barrierefrei ist und ob es genug Hilfen vor Ort gibt, das entscheidet sich vor allem in der Kommune, also der Stadt, Gemeinde oder dem Viertel, in dem wir leben. Wie inklusiv unsere Kommunen sind, was sich schon getan hat und was sich noch tun muss, darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Dr. Albrecht Rohrmann. Er ist Sprecher des Zentrums für Planung und Entwicklung sozialer Dienste hier an der Uni Siegen. Er ist außerdem Professor für Sozialpädagogik und er beschäftigt sich schon seit 20 Jahren damit, wie unsere Kommunen inklusiver werden können. Herzlich willkommen, Professor Rohrmann, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen.
Ich danke für die Einladung.
Ich bin Tanja Hoffmann aus der Uni-Pressestelle und mein Aha-Erlebnis persönlich in Sachen Inklusion war nach der Geburt meines ersten Kindes, als ich plötzlich häufiger mit dem Kinderwagen in der Stadt unterwegs war und festgestellt habe, da kommt man längst nicht mehr überall hin, zumindest nicht ohne fremde Hilfe oder dass man mal längere Umwege in Kauf nehmen muss. Herr Rohrmann, hatten Sie auch so ein Aha-Erlebnis, vielleicht auch schon bevor Sie angefangen haben, sich wissenschaftlich mit dem Thema Inklusion zu beschäftigen?
Ja, das kann man sagen. Ich bin eigentlich durch meinen Zivildienst auf das Thema Behinderung aufmerksam geworden und habe da gemerkt, dass viele Leute, mit denen ich es dort zu tun habe, ich habe in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet, in der aber Menschen aus allen Altersgruppen waren. Und da habe ich gemerkt, dass diese Personen, dass ich denen sonst im Alltag nicht begegnet bin und von ihnen auch und von ihrer Lebenssituation nichts gewusst habe. Und dadurch bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden und das hat mich doch auch ziemlich schockiert. Auch im Rückblick dann auf die Schule, wo waren die Kinder, wo sind die zur Schule gegangen? Das hat mich wirklich beschäftigt und hat dann auch dazu geführt, dass ich mich damit dann wissenschaftlich beschäftigt habe.
Meine Erfahrung damals mit dem Kinderwagen, die bezieht sich ja eigentlich eher auf das Thema Barrierefreiheit. Also dass man eben im öffentlichen Raum abgesenkte Bordsteine, Rampen, Aufzüge und so weiter braucht, um sich fortbewegen zu können. Sie haben mir im Vorgespräch erklärt, dass Sie den Begriff Inklusion gegenüber Barrierefreiheit bevorzugen, weil der ja noch viel mehr Aspekte umfasst und darüber hinausgeht. Was verstehen Sie denn unter Inklusion?
Inklusion bedeutet oder der Auftrag, Inklusion zu ermöglichen, Inklusion, ein inklusives Gemeinwesen herzustellen, bedeutet, dass sich diejenigen, die Angebote machen in der Kommune, die aber auch Dinge herstellen, bewusst machen und sich damit auseinandersetzen, dass sie von sehr unterschiedlichen Menschen genutzt werden oder besucht werden, wie eine Schule. Dass sie also in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teilhaben können.
Also auch sowas wie barrierefreie Kommunikation.
Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Für Menschen, die blind sind, brauchen wir Strukturen. Für Menschen, die nicht hören können, brauchen wir Gebärdensprache, also andere Kommunikationsmöglichkeiten. Aber wir brauchen auch, das finde ich ist immer so ein wichtiges Beispiel für Menschen, die unter Reizüberflutung leiden, brauchen wir die Möglichkeit, dass sie in Geschäften zum Beispiel die Möglichkeiten haben, einzukaufen, ohne dass die ganze Zeit zum Beispiel eine Musikberieselung läuft. Oder
wäre
das
sowas wie Autismus oder ADHS.
Ja,
ne?
Und da gibt es auch Ansätze, eben eine sogenannte stille Stunde, dass man jetzt nicht den ganzen Tag das macht, weil klar, man will auf grelle Werbung nicht verzichten, aber dass man wenigstens sich darauf einstellt und an vielen Stellen dann auch sicherlich Kompromisse schließt. Aber wichtig ist, dass mit dem Ansatz der Inklusion die Verantwortung übergeht, nicht, dass die Menschen mit Behinderung selber durch Trainings und durch Üben dann gucken müssen, dass sie doch irgendwie teilhaben können und klarkommen im Alltag, sondern dass die Strukturen so beschaffen sind, dass sie selbstverständlich nutzen können.
Mhm. Die Aktion Mensch hat letztes Jahr das Inklusionsbarometer Jugend veröffentlicht. Da wurden junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren mit und ohne Beeinträchtigung danach gefragt, wie sie ihre Teilhabemöglichkeiten in verschiedenen Lebensbereichen einschätzen. Und dabei ist rausgekommen, dass junge Menschen mit Beeinträchtigung ihre Teilhabechancen in sämtlichen Alltagsbereichen deutlich schlechter einschätzen als junge Menschen, die keine Beeinträchtigung haben. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, in der Freizeit, also Sport oder auch Feiern gehen, geben 51% der jungen Menschen mit Beeinträchtigung an, dass sie auf Barrieren stoßen und deshalb teilweise an Aktivitäten nicht teilnehmen können. Jungen Menschen mit Beeinträchtigung fällt es auch deutlich schwerer, Freundschaften zu schließen, das hat knapp ein Drittel gesagt. Und sie fühlen sich doppelt so häufig einsam wie junge Menschen, die keine Beeinträchtigung haben. Also es hängt ja auch miteinander zusammen, ist ja logisch. Wenn ich nicht teilnehmen kann an Freizeitaktivitäten, sozialen Begegnungen, dann ist es natürlich auch schwerer, Freundinnen und Freunde zu finden. Und natürlich fühlt man sich dann einsamer. Gleichzeitig ist es natürlich sehr traurig und zeigt, dass es mit der Inklusion in vielen Bereichen noch nicht so weit her ist. Würden Sie das auch so einschätzen?
Ja, das ist auf jeden Fall so, das kann man sagen. Und ich will einen Aspekt hervorheben, der die Bedeutung von Inklusion und auch selbstbestimmter Teilhabe deutlich macht. Bei jungen Menschen mit Behinderung, da steht die Förderung ganz stark im Vordergrund. Da sagt man, ja, die jungen Menschen, die müssen also sowohl medizinisch als auch therapeutisch als auch pädagogisch gefördert werden. Sie besuchen Frühförderstellen, sie besuchen Therapien, sie besuchen Förderschulen, was im Einzelfall auch tatsächlich zu ihrer Förderung beitragen kann. Aber man vergisst dabei, worum es eigentlich geht, nämlich eben die sich erweiternden Teilhabemöglichkeit und die sich erweiternde Selbstbestimmung. Kinder sind auch durch die Hilfen, durch die Förderung, die ihnen zugute kommen soll, isoliert. Sie haben viel weniger Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu haben. Und wenn man sich ansonsten anguckt, worum geht's bei Kindern und Jugendlichen, diese erweiterten Möglichkeiten, selbstständig etwas zu machen, mit Gleichaltrigen etwas zu machen. Und das ist ein Problem, was mit so einer Sichtweise auf Behinderung zusammenhängt, dass man da diese Aspekte vernachlässigt, in den Hintergrund stellt und sagt, fördern, fördern, fördern. Und
zumal, das hat das Inklusionsbarometer Jugend nämlich auch gezeigt, die Interessen dieselben sind.
Die Interessen sind dieselben. Das kommt immer wieder dabei raus, auch das, was man machen will. Also, dass man sich mit Gleichaltrigen treffen will, dass man Dinge ausprobieren möchte, dass man mit technischen Geräten im Internet unterwegs sein will, dass man seinen Mobilitätsradius erweitern will, dass man an Orten sich aufhalten kann, die attraktiv sind. Und auch, was ich immer sehr wichtig finde, dass man Sachen ausprobieren kann, die von Erwachsenen kritisch gesehen werden. Und wenn man ständig unter der Beobachtung von Erwachsenen steht, ne, zu Hause, dass die Eltern vielleicht, die haben immer, sind immer besorgt um ihre Kinder, aber das verschärft sich dann nochmal. Dann gehen die Kinder mit einer Schulbegleitung vielleicht in die Schule. Das sind auch wieder Erwachsene. Dann gehen sie in Fördereinrichtungen, dann gehen sie vielleicht in ein pädagogisch gestaltetes Freizeitangebot. Immer steht das unter diesem Aspekt der Förderung und der Beobachtung. Und das ist ein unglaubliches Problem und das führt dann dazu, dass sie eigentlich ihren eigenen Interessen nicht nachgehen können und auch ein Stück weit so sozialisiert werden, dass sie diese Interessen gar nicht mehr verfolgen und sich einfügen, immer bescheidener werden und auch darüber, das finde ich, kann man auch sagen, eigentlich ein wichtiger Teil ihrer Behinderung erst hervorgebracht wird.
Das ist ein wichtiger Punkt. Wo liegen denn sonst Ihrer Einschätzung nach die größten Probleme? Also sind es nach wie vor vorhandene Barrieren auf Straßen oder in Gebäuden oder Barrieren in den Köpfen, die dazu führen, dass Menschen mit Behinderung ausgegrenzt werden? Oder ist es beides?
Man kann sicher, muss man sagen, es ist beides. Die Barrieren im öffentlichen Raum, aber auch in Wohnungen, in Schulen, in Gebäuden, in Freizeittreffs. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es sind da nicht nur die baulichen Barrieren, aber es ist auch diese Haltung, dass Menschen mit Behinderung einen besonderen Schutz brauchen, ganz andere Bedürfnisse hätten als andere und dass man sie in besonderer Weise fördern müsste. Und das führt auch, und da muss man auch sehr kritisch sein, gegenüber dem Unterstützungsangebot für Menschen mit Behinderung. Das führt zu dieser immer noch bestehenden Dominanz von Sondereinrichtungen. Also es kann manchmal sinnvoll sein, eine Therapie, da braucht man natürlich ein spezielles therapeutisches Setting, das ist klar. Aber das Ziel muss immer sein, so nah wie möglich an dem Alltag und es zu ermöglichen, dass die Kinder eben unter ganz normalen Bedingungen aufwachsen und auch ihre Interessen artikulieren können und dann auch umsetzen können. Das sind auch, und da muss man sagen, Barrieren in den Köpfen, das bezieht man dann häufig auf so die Bevölkerung. Solche Barrieren in den Köpfen gibt es eben doch auch sehr häufig auf Seiten von Professionellen, auf Seiten der Politik. Und ich glaube, dass man diese Barrieren in den Köpfen nicht so über Meinungsbildung oder Sensibilisierung einfach überwinden kann, sondern man muss die Strukturen verändern. Na, also das kommt aus den Köpfen dann raus, wenn man sagt, nein, es geht auch anders und es gibt ein Recht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der eben durch die UN-Behindertenrechtskonvention.
Da sind Sie genau bei meinem nächsten
Diskussion
Punkt.
Kommen.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf kommen. Um Menschen mit Behinderung die volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und die Gesellschaft insgesamt inklusiver zu machen, haben die Vereinten Nationen nämlich 2006 die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet. Das ist ein internationales Abkommen. 2009 wurde es auch von Deutschland ratifiziert und ist damit hierzulande rechtsverbindlich. Also Deutschland ist verpflichtet, die in der Konvention festgelegten Rechte umzusetzen. Das betrifft die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben und zwar in allen Bereichen, also Bildung, Arbeit, Freizeit und so weiter. Außerdem unter anderem das Recht auf Selbstbestimmung, auf Gleichberechtigung, auf Schutz vor Diskriminierung und die Barrierefreiheit natürlich auch. Wie schätzen Sie denn, Sie haben es eben schon angerissen, die Bedeutung dieser UN-Behindertenrechtskonvention ein? Also inwiefern hat dieses Abkommen zu einem Wertewandel geführt und was hat es für die Inklusion gebracht?
Also ich glaube, man kann die Bedeutung dieser Konvention gar nicht überschätzen. Es ist nicht so, dass die Dinge, die da drinstehen, vollkommen neu sind, vorher nie gesagt worden sind. Was neu ist, ist, dass man die rechte Perspektive so stark gemacht hat, dass man gesagt hat, es ist nicht ja irgendwie ein umstrittenes Ziel, ob man jetzt nicht mehr Teilhabemöglichkeiten schaffen will, ob man die Leute nicht eher zu Hause unterstützt oder in einer Einrichtung, sondern es wird betont und es wird sehr deutlich gemacht, dass es hier um die Konkretisierung von Menschenrechten, grundlegend.
Keine Sonderrechte für Menschen mit Behinderung, sondern die ganz normalen Menschenrechte.
Genau, also es ist wirklich nicht ein neues Recht, was da aufgerufen wird, sondern es geht um die Konkretisierung der Menschenrechte und es fasst sich immer wieder zusammen in der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe. Das ist das Recht und das wird sehr konkret durchdekliniert. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was die Bedeutung der Konvention ausmacht. An der Konvention haben sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen mitgewirkt. Sowohl in den Verhandlungskommissionen der Regierung, als auch organisiert durch Nichtregierungsorganisationen. Und da ist dann sozusagen, dadurch ist die Erfahrung der Missachtung ihrer Rechte so stark eingeflossen, dass einfach das nicht so ein wohl abgestimmtes Dokument ist, wo jeder sagen kann, ja, ja, das machen wir ja alles. So war erst auch die Reaktion, sondern das ist ein scharfes Instrument geworden, mit dem man wirklich arbeiten kann. Und was man auch sagen kann, eine solche Konvention, wenn die erstmal so als internationales Dokument da irgendwo steht und vielleicht als Gesetz ratifiziert wird, das bedeutet noch nicht so viel. Wir sehen aber, dass sich ganz viele Menschen, Menschen mit Behinderungen, Elternorganisationen, aber zunehmend doch auch Fachkräfte und die Politik darauf beziehen und sagen, ja, das ist aber jetzt nicht hier so ein schönes Add-on, sondern hier geht es um Rechte und was hier passiert, und das war für viele auch ein Schock, gerade in Sondereinrichtungen, was hier passiert, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Und das muss ich sagen, auch aus meiner eigenen Perspektive, für meine eigene ja auch Forschung und Lehre, ist diese Perspektive wirklich ein ganz großer Schritt gewesen, ein unglaublich wichtiger Impuls.
Was ich auch sehr interessant finde, ist dieser Ansatz, dass Behinderung in der UN-Behindertenrechtskonvention nicht als individuelles medizinisches Problem verstanden wird, sondern als Folge äußerer Barrieren, die eben dann eine gleichberechtigte Teilhabe behindern oder unmöglich machen. Also irgendwo habe ich dazu diesen Satz gelesen, behindert ist man nicht, sondern behindert wird man.
Genau.
In Klammern könnte man noch dahinter schreiben, von einem Umfeld, das eben nicht inklusiv und barrierefrei ist. Also das Problem, in Anführungszeichen, ist nicht der oder die Einzelne mit Beeinträchtigung, sondern die Gesellschaft.
Genau, also diesen Slogan gibt es schon länger. Das ist schon lange ein Slogan von Menschen mit Behinderung, wo sie eben ja, tatsächlich mit diesem Wortspiel auch provozieren, auf sehr gute und konstruktive Art und Weise provozieren. Und es gibt auch schon länger eine Diskussion darüber, was ist eigentlich Behinderung? Ist das etwas, was man am Körper festmachen kann, was man diagnostizieren kann, was also in den Bereich der Medizin gehört? Oder ist es nicht eher etwas, was in der Umwelt vorhanden ist, also was durch Treppen verursacht wird? Und man hat lange ist schon dabei zu diskutieren, in welchem Verhältnis steht das zueinander? Und die UN-Behindertenrechtskonvention, und das war in den Diskussionen sehr wichtig, hat gesagt, ja, so eine genaue Definition von Behinderung, die gibt es nicht. Darauf soll auch verzichtet werden, weil sich das Verständnis, so heißt es dort in der Präambel, von Behinderung ständig weiterentwickelt. Und dann haben sie aber gesagt, wenn man Behinderung verstehen will, dann muss man immer sagen, dass es um Wechselwirkungen geht zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und Umwelt- und einstellungsbedingten Barrieren. Das war ein ganz wichtiger Schritt, also nicht zu sagen, ja, diese Konvention gilt jetzt für diesen und jenen Personenkreis, die gehören da nicht dazu und die gehören dazu, sondern man hat gesagt, es ist keine eindeutige Definition, sondern es ist eine Herangehensweise. Und die ermöglicht es eben, diese Perspektive der Menschenrechte jetzt für diesen Personenkreis zu konkretisieren, nämlich zu sagen, was sind einstellungs- und umweltbedingte Barrieren, die eine Behinderung erst hervorbringen.
Sie hatten eben gesagt, für Menschen, die in Sondereinrichtungen arbeiten, war das teilweise ein Schock, diese andere Sichtweise. Können Sie das nochmal erklären, wo wir eigentlich historisch herkommen? Also wie unsere Gesellschaft über viele Jahre mit dem Thema Behinderung umgegangen ist? Weil ich glaube, das ist wichtig, um nochmal diesen Paradigmenwechsel auch verstehen zu können.
Ja, also das ist mir wirklich auch so sehr wichtig, nicht zu sagen, naja, zack, ist der Schalter umgestellt worden, sondern wir haben eine Tradition, das muss man sagen, dass Menschen mit Behinderung weggesperrt wurden, ihre Bedürfnisse überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Sie sind in großen Anstalten untergebracht worden, aus denen sie nicht herauskamen und denen man auch nicht, in die man nicht hereinkam, die für Menschen außerhalb auch immer so als Angstraum galten. Und man muss sagen, man muss auch immer sich klar machen, dass es im Nationalsozialismus und nicht erst ab 1933, sondern durch das Gedankengut, was es schon länger gab, eben dazu kam, dass dieser Personenkreis zunächst also praktisch Opfer der Sterilisationsprogramme waren und dann systematisch ermordet worden ist. Das ist das, wo wir herkommen und wo wir auch sagen müssen, dann hätte man sich vorgestellt, nach 1945 ist das ein großes Thema, auch für zum Beispiel die Grundrechte in unserem Grundgesetz. Und da merkt man dann, nee, das ist nicht so. Das ist so, dass man dann an diese Tradition der Anstalten mehr oder weniger bruchlos angeknüpft hat. Man hat da weitergemacht. Es waren dann erst in den 50er Jahren vor allen Dingen Elternorganisationen und dann zunehmend Menschen mit Behinderung selbst, die dagegen protestiert haben, die sich dagegen gewehrt haben. Und erst im Zuge der staatlichen Vereinigung, der Grundgesetzänderung, ist dieser Satz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also in der Aufzählung vorher in Artikel 3 war das nicht drin. Und das ist eigentlich schon, wenn man das historisch betrachtet, ein Skandal und zeigt, wo wir herkommen. Und macht auch die Schwierigkeiten deutlich, wie kommen wir darüber hinweg? Also wie schaffen wir es? Wir haben nach wie vor durch die Sozialgesetzgebung, durch die Strukturen, die aufgebaut worden sind, eben eine ganz starke Dominanz von Sondereinrichtungen. Und das steht in der Kritik und in den Staatenberichten zu der Umsetzung der Konvention in der Bundesrepublik Deutschland wird das immer wieder ganz stark gemacht und auch ganz stark kritisiert. Und die Entwicklungen sind davon wegzukommen, ich sage immer, diese Strukturen zu überwinden. Man kann nicht einfach Dinge wegfallen lassen von heute auf morgen, aber man muss sie überwinden. Man braucht Strategien, man braucht eine Planung, um davon wegzukommen. Das geht in der Bundesrepublik Deutschland zu langsam, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
Und da sind wir nämlich genau bei der Kommune, weil das der Ort ist, wo sich unser Leben abspielt, also wo wir ja, leben, wohnen, arbeiten, einkaufen, unseren Hobbys nachgehen und so weiter. Deshalb liegt dort auch der Fokus Ihrer Forschung. Und da würde ich gerne nochmal nachfragen, was bedeutet denn die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich für die Kommunen? Jetzt könnte man erstmal denken, ist Völkerrecht, was hat die Kommune damit zu tun?
Ja, also Völkerrecht gilt auch für die Kommunen über unterschiedliche Umsetzungen. In der Konvention wird auch in Artikel 4 ausdrücklich herausgestellt. Und die Kommunen sind eben genauso wie alle anderen staatlichen Ebenen und auch letztendlich alle anderen Akteure verpflichtet zur Umsetzung der Konvention. Das ist der erste Schritt. Und weswegen wir aber sagen, die Kommune ist ein wichtiger Ort für solche Planungen. Da spielt sich nicht der gesamte Alltag, aber ein großer Teil des Alltags ab. Ich sage immer, wir brauchen ein inklusives Bildungssystem. Aber das ist auch wichtig. Aber Kinder gehen nicht in ein Bildungssystem, sondern sie gehen in eine ganz konkrete Schule. Und die ist immer lokal gebunden, die ist immer vor Ort. Und wir sehen es auch. Es gibt Schulen unter den gleichen landesgesetzlichen Rahmenbedingungen, die entwickeln sich inklusiv. Andere sagen, nee, also die Vorschriften, die gehen ja so weit nicht. Wir können auch an unserem alten Modell festhalten. Und das macht es nochmal deutlich, dass wir zwar alle damit in die Verantwortung nehmen müssen, aber auf der Ebene der Kommunen muss für solche Planung, für solche Entwicklung, da sprechen wir mit einem weichen Begriff, die Federführung übernommen werden.
2009, hatte ich eben gesagt, wurde die UN-Behindertenrechtskonvention für Deutschland ratifiziert. Was seitdem auf kommunaler Ebene konkret passiert ist, das haben Sie empirisch untersucht in einer bundesweiten Studie zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte. Vor wenigen Wochen sind die ersten Ergebnisse veröffentlicht worden. Es gab dazu eine bundesweite Pressekonferenz und danach waren so Schlagzeilen zu lesen wie Teilhabe von Behinderten, Kommunen haben noch viel zu tun oder auch Mehrzahl der Städte liegt bei Inklusion zurück, hat zum Beispiel die Zeit getitelt. Wie glücklich sind Sie mit diesen Schlagzeilen?
Die treffen es schon, das muss man sagen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, warum haben wir diese Untersuchung gemacht? Wir haben gesehen, die UN-Behindertenrechtskonvention hat auch auf kommunaler Ebene eine ziemliche Dynamik ausgelöst. Viele Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung, aber auch Fachleute, Organisationen haben da auf der Ebene der Lokalpolitik was in Gang gebracht. Deswegen würde ich sagen, also ist eigentlich meine erste Botschaft, also tatsächlich mit der Konvention ist das Thema Behinderung und auch das Thema Inklusion auf kommunaler Ebene angekommen. Es steht dort auf der Agenda. Das kann man für andere Menschenrechtsabkommen so nicht sagen, weil es dann schwerfällt, ja, was heißt das jetzt für die Kommunen? Es ist eher eine Fachdiskussion. Hier ist schon der Eindruck, das ist kommunalpolitisches Thema geworden. Und viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Und das war für uns auch der Hintergrund, dass wir sagen, wir müssen uns das genauer angucken. Den Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention des Bundes, den kann man leicht analysieren, weil es einer ist. Und den der Bundesländer auch, weil es 16 sind.
So, Kommunen haben wir aber jede Menge.
Bei Kommunen haben wir über 10.000.
Genau, und Sie haben in der Studie Städte mit mehr als 50.000 genau. Einwohnerinnen und Einwohnern und Kreise angeschaut. Ich glaube, 619 waren genau. Das insgesamt. Und Sie haben festgestellt, um die Zahl auch nochmal zu nennen, nur 41% davon, also nicht mal die Hälfte, haben Pläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Arbeit oder abgeschlossen.
Genau.
Da wundern diese Schlagzeilen, die ich eben zitiert habe, natürlich nicht. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie auch selbst, das reicht natürlich bei weitem nicht
Nein,
aus.
Nein, das reicht nicht. Man muss aber sagen, wenn man sagt, wir haben zum Beispiel auch festgestellt, wenn so Gruppen vor Ort, also Menschen mit Behinderung oder auch Fachleute, oder die schließen sich zusammen, da gibt es ein Aktionsbündnis, fordern, dass es solch einen Plan gibt. Das dauert manchmal Jahre, also bis die so diese Überzeugungsleistung gebracht haben. Einige geben auf, sind frustriert und andere bleiben am Ball. Und insofern kann man auch sagen, ja, da ist noch Luft irgendwie. Und diese Gruppen brauchen natürlich auch Unterstützung, brauchen Anregung. Aber es ist ganz richtig, damit kann man nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Und das ist sozusagen das Ergebnis in quantitativer Hinsicht, dass wir gesagt haben, es sind dann tatsächlich erst 41% der größeren Kommunen. Bei den kleineren Kommunen sind es noch viel, viel weniger, weil die insgesamt auch weniger Möglichkeiten haben, überhaupt solche systematischen Planungsprozesse anzufangen. Aber es gibt sie eben auch und es gibt auch sehr spannende und interessante Beispiele und die haben noch viel größere Schwierigkeiten, sich dann mit den anderen Ebenen in Beziehung zu setzen. Aber es sind eben nur 41%, das haben wir durch eine Recherche rausgefunden.
Da kommen wir gleich nochmal ganz ausführlich drauf zu sprechen. Ich habe nur eine Frage, die ich quasi vorschalten würde. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass 60% der Städte und Kreise bisher noch nicht viel unternommen haben, um die Konvention umzusetzen?
Also es ist so, dass man eindeutig sagen kann, die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet zur Umsetzung. Nun gibt es viele Gesetze, die nicht beachtet werden. Das muss man sagen. Und dann ist tatsächlich, kann man auch sagen, naja, wir sind zur Umsetzung verpflichtet. Das heißt aber nicht, dass wir so einen Planungsprozess machen müssen. Wenn wir zufällig mal was umbauen oder so, dann achten wir ja auf
bei. Also bei dem, was wir eh machen, gucken wir halt.
Genau, das ist so ein bisschen eine Ausrede. Aber das stimmt nicht. Diese Konvention kann man eben nicht umsetzen, ohne dass man da systematisch und planerisch rangeht. Und es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, einen solchen Planungsprozess zu machen. Einige Bundesländer haben solche Verpflichtungen in ihren Behindertengleichstellungsgesetzen angelegt, aber dann meistens auch nur für Großstädte und für Kreise. Aber das ist die Ausnahme. Einige andere fördern das, also unterstützen das mit Geld. Aber die meisten Länder, die ja solche Aktionspläne haben, die auch nicht immer zufriedenstellend sind, die sagen, nee, wir haben ja, und das ist ja auch richtig, es gibt die kommunale Selbstverwaltung, die können selber entscheiden, was sie machen.
Und da hängt es dann
teilweise. Da hängt es ganz eindeutig. Und ich habe das oft miterlebt, wie dann eine solche Aktionsgruppe oder vor Ort Veranstaltungen macht, zu denen man dann auch eingeladen wird und wo man dann versucht, irgendwie die Politik oder die Verwaltungsspitze zu überzeugen. Und das ist harte Knochenarbeit. Und da kann man auch frustrieren und stößt auf Ignoranz. Das ist nicht selten. Ja, das ist immer so deswegen ambivalent. Das ist zu wenig, das muss mehr werden. Aber andererseits finde ich es so, wenn man sich die Prozesse dann auch anguckt, dass es überhaupt so gelungen ist, das auf die Tagesordnung zu setzen und dieses Feld auch wirklich als ein kommunalpolitisches Feld erkennen, das finde ich dann umgekehrt auch eindrucksvoll.
Wir sprechen gleich noch ausführlicher über Ihre hochspannende bundesweite Studie, auch wie Sie dabei vorgegangen sind. Sie haben das eben schon mal angerissen. Auch was für Gründe Sie identifizieren konnten, warum solche Planungen in Kommunen gut funktionieren und warum sie aber auch scheitern. Ich möchte Sie aber zuerst gerne persönlich ein bisschen näher vorstellen, weil es in diesem Podcast auch immer darum geht, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Siegen ja ein bisschen besser kennenzulernen. Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage. Sie haben in Marburg und Heidelberg Theologie und Soziologie studiert. Anschließend waren Sie Mitarbeiter beim Verein zur Förderung der Integration Behinderter in Marburg. Zwischen 1997 und 2005 hatten Sie dann eine erste Station hier an der Uni Siegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Planung und Evaluation sozialer Dienste, dessen Sprecher Sie heute sind. 2003 haben Sie in dieser Position Ihre Promotion abgeschlossen zum Thema Individualisierung und Behinderung. Sie haben parallel Soziologie und Politik unterrichtet, und zwar an der Fachschule für Heilerziehungspflege der Lebenshilfe Hessen. Sie hatten dann noch eine dreijährige Zwischenstation als Professor an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt und haben dann 2008 die Professur für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt soziale Rehabilitation, schwieriges Wort, und Inklusion hier an der Uni Siegen übernommen. Sie sind Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, im bundesweiten Bündnis Teilhabeforschung und im Graduiertenkolleg Folgen sozialer Hilfen hier an der Uni Siegen. Und man sieht, die Situation von Menschen mit Behinderung und das Thema Inklusion, das begleitet Sie schon ja, seit Jahrzehnten und zwar in Theorie und Praxis. Und damit komme ich zur Spark-Frage, die jeder Gast in diesem Podcast beantworten muss. Spark bedeutet zu Deutsch der Funke und ich wüsste auch von Ihnen gerne, wann und wie bei Ihnen der Funke für dieses, für Ihr Thema übergesprungen ist. War es der Zivildienst, den Sie vorhin schon mal angesprochen hatten, oder gab es da noch einen anderen Moment?
Genau, also tatsächlich kann ich schon sagen, dass diese Erfahrung, diese sehr negativen Erfahrungen im Zivildienst ein Auslöser waren. Ich habe dann in Marburg studiert, habe da schon das Studienvorhaben gehabt, also habe da nicht sofort gesagt, ich mache jetzt was ganz anderes. Aber ich habe dann dort tatsächlich einen ambulanten Dienst kennengelernt, der ganz neu entstanden war, der eben von Menschen mit Behinderungen selbst organisiert war in einem Teil und auch sozusagen von Leuten, die aus dem pädagogischen Bereich kamen und auch da Innovation wollten. Und ich habe da schon gearbeitet, früher hat man gesagt, als Helfer in solchen persönlichen Assistenzdiensten.
Was haben Sie da konkret gemacht?
Ich habe Leuten pflegerisch geholfen und habe gesehen, dass Leute, die eigentlich ganz ähnliche Probleme hatten in ihrem Alltag, wie ich sie kennengelernt habe im Zivildienst, durchaus in ihrer eigenen Wohnung wohnen können. Und sie brauchen nur diese Hilfe und sie brauchen diese Unterstützung. Und sie können dann ein hohes Maß an Selbstbestimmung für sich realisieren. Das hat mich wirklich ganz stark überzeugt und das hat mich dann auch geprägt. Und tatsächlich habe ich dann eben auch bei diesem ambulanten Dienst später hauptamtlich gearbeitet und mich gefragt, und das war eigentlich doch eher noch eine soziologische Fragestellung, wie kommt es eigentlich, dass bestimmte Entwicklungen hin zur Individualisierung, zu auch dem Anspruch auf Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen eigentlich überhaupt nicht als bedeutsam angesehen werden. Ne? Gemeinschaftliche Wohnformen, ne? Das gibt es in unserer Gesellschaft auch an anderer Stelle. Es gibt Leute, die gehen freiwillig in ein Kloster oder in eine ganz enge Gemeinschaft. Aber das ist doch eine ganz kleine Gruppe, die das freiwillig macht. Einer ganzen Personengruppe würde man das nie zuschreiben. Und ich kann auch ganz sicher sagen, bei Menschen mit Behinderungen gibt es welche sicherlich, so wie es sie überall gibt. Aber es sind nur ganz wenige.
Die das gut finden oder auch nicht.
Genau, und das war mein Punkt, dass ich dann gesagt habe, also warum gelingt es eigentlich diesen neuen Formen der Hilfen? Offene Hilfen war damals der Begriff oder ambulante Hilfen, nicht das System dann auch relativ schnell zu verändern, weil doch hier eine gesellschaftliche Entwicklung mit getroffen wird, die eigentlich wirkt. Also Individualisierung wäre so ein Stichwort. Das hat mich dann motiviert, das zu machen. Und tatsächlich hatte ich dann die Chance, hier über eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter das auch wissenschaftlich zu untersuchen und dadurch auch für meine Promotion eigentlich nochmal eine günstigere Ausgangsbasis zu haben. Da haben wir so ein neues Hilfeangebot untersucht. Das nannte sich damals Familienunterstützende Dienste. Da gab es ein Förderprogramm des Landes und da ging es auch darum, Familien mehr Flexibilität zu ermöglichen, Familien auch Entlastung zu bieten und auch so diesen Ablösungsprozess zu begleiten. Also jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, auch was ohne ihre Familienangehörigen zu machen. Und da sind wir dann drauf gekommen und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, dass wir gesagt haben, nee, oder es ist wichtig, einen guten ambulanten Dienst, eine gute Unterstützung zu haben. Aber an die Stelle der Anstalt oder der Sondereinrichtung tritt jetzt nicht so ein einzelner Dienst, sondern dazu braucht man sehr viele Unterstützungsansätze und man braucht eben ein Gemeinwesen, in dem man dann auch leben kann. Es nützt einem nichts, wenn man zu Hause gut ambulant versorgt wird, aber das Haus hat keinen Fahrstuhl, wenn man jetzt pflegerischen Bedarf hat oder mobilitätsbeeinträchtigt ist und man kommt da gar nicht raus. Dann ist das sicherlich nicht verkehrt, aber das führt noch nicht zur Selbstbestimmung. Und das hat immer stärker dann zu diesem Thema Planung geführt und auch zu dem Interesse, solche Planungsprozesse ja auch zu begleiten. Wir haben tatsächlich am Anfang damit angefangen, uns solche Planungsprozesse also nicht nur anzuschauen, sondern auch bei solchen Planungen auch mitzumachen. Und das war schwierig, weil Planung, das weiß man, ist eben auch ein verdächtiger und nicht nur positiver Begriff. Wenn man an Fünfjahrespläne
im Sozialismus. Planen kann man viel, ob da irgendwas bei rauskommt, ist dann die Frage. Ne?
Es gibt den Spruch von Bert Brecht, der Mensch macht einen Plan und macht er noch einen Plan und funktionieren tun sie beide nicht. Und diese Widersprüchlichkeit, dass man eben auch nur begrenzt planen kann, ist natürlich eine Kommune auch nur begrenzte Möglichkeiten hat und auch in ihren Planungszielen unverbindlich bleibt, die muss man sehen. Aber ich glaube, wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, dass man eben gute Unterstützung, gute Assistenz braucht und eine inklusive Infrastruktur. Dann kommt man um eine solche Planung nicht drumherum. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Das regelt auch nicht der Markt, sondern dafür braucht man öffentlich verantwortete Planung.
Und da sind wir wieder bei Ihrer Studie zu den Kommunen. Genau. Da wollte ich nochmal auf die Methodik zurückkommen, weil das wirklich bundesweit zu untersuchen, was da in den Kommunen passiert ist oder eben auch nicht, das ist ja ein unglaublich großes und aufwendiges Projekt. Das klingt für mich nach extrem viel Recherchearbeit. Wie geht man sowas an? Sie hatten eben schon mal gesagt, Sie haben ganz viel online recherchiert. Was haben Sie da genau sich angeschaut?
Genau. Also unsere Einschätzung war, wenn wir zum Beispiel jetzt alle Kommunen, alle 10.000 befragen, ne, einen Fragebogen hinschicken, das ist methodisch schon gar nicht so ganz einfach, die zu erreichen.
Wer kommt zurück?
Dann,
ist ja dann.
Ja, wer kommt zurück? Wo kommt das an? Ne? Also man hat ja nicht, es ist immer auch schwierig, die Stelle, wer ist dafür zuständig, wo ist das angesiedelt? Und dann antworten die sagen, ja, prima, wir machen da eigentlich schon ganz schöne Sachen.
Immer ein bisschen gefärbt, ne?
Ja, es ist gefärbt und die anderen antworten nicht. Und die antworten, die stellen das dann auch so dar, wie sie das schön und richtig finden. Und deswegen haben wir gesagt, das hat eigentlich keinen Sinn. Wir machen das andersrum, wir müssen das begrenzen. Und wir wussten, dass es eben solche Planungen hauptsächlich in größeren Städten gibt und in Kreisen. Und haben dann gesagt, wir nehmen eben diese Städte ab 50.000 Einwohnern und alle Kreise. Und wir haben aber auch zusätzlich einbezogen kleinere Gemeinden und Städte, wenn wir wussten oder einen Hinweis bekommen haben, da gibt es solche Planungen.
Und Sie haben sich dann durch die Homepages dieser Kommunen.
Wir haben uns also eine systematische Strategie überlegt und das ist jetzt ja auch methodisch noch so ein bisschen innovativ, aber zunehmend bedeutsam, weil das Internet spielt ja für die Kommunikation eine wichtige Rolle und wir haben uns dann also ein Raster überlegt, wie wir an diese Seiten rangehen, also wie wir sie aufrufen, wie wir dann Suchbegriffe erstmal auf der allgemeinen Seite eingeben, wie wir dann versuchen, in diesem Politikinformationssystem, die heißen überall anders, sind aber mittlerweile fast überall auch öffentlich zugänglich.
Das sind so Portale, wo die ganzen Verwaltungsvorlagen und so zu finden sind, wo die Gremien eben ihre Unterlagen finden, um Beschlüsse zu fassen. Ne?
Da haben wir dann eben bestimmte Suchworte eingegeben. Und wenn wir dann fündig geworden sind, dann haben wir daran dann weitergearbeitet und irgendwann haben wir es natürlich aufgegeben. Wir hatten auch dann immer noch eine Suche über eine Suchmaschine, wo wir diese Begriffe auch eingegeben haben, bezogen auf die Kommune.
Ist da irgendwas, was Sie besonders überrascht hat, worauf Sie gestoßen sind im Zuge der Recherchen?
Das kann man schon sagen. Also dass es tatsächlich solche Kommunen gab, wo man dann vielleicht noch im Ratsinformationssystem oder extern darauf gestoßen ist, aber man den Eindruck hatte, der Prozess ist in Vergessenheit geraten. Ja, und,
also Papier ist geduldig, das steht dann da
genau,
irgendwo, aber
das macht man und dann wird es abgeheftet, was man ja immer so ein bisschen auch zum Vorwurf macht. Dann macht man einen Plan und dann legt man den ab und dann macht man wieder was anderes.
Sie haben dann in ausgewählten Kommunen auch Interviews mit den verantwortlichen Personen geführt. Nach welchen Kriterien haben Sie diese Kommunen ausgewählt und was wollten Sie über die Interviews dann noch herausfinden?
Ja, das ist also praktisch durch so eine Internetrecherche stößt man auf Dokumente, stößt man auf Beschlüsse, ja, stößt man auf eine Selbstdarstellung. Und wir haben dann gesagt, wir wollen eigentlich so in jedem Bundesland 2 Kommunen näher untersuchen. Und das Ziel war dann doch nochmal genauer rauszukriegen, was sind denn eigentlich so Gelingensbedingungen und Stolpersteine, die in diesen Dokumenten ja so nicht erwähnt werden. Ne? Also Kritik an dem ganzen Planungsprozess, die ist in einem Planwerk oder in einem politischen Beschluss der Kommune nicht enthalten. Und die Leute, die man interviewt, die sind da sehr viel offener. Und da kann man schon auch als Ergebnis sagen, also das Ergebnis der ersten Untersuchung war, es sind 40% oder 41%, 60% eben nicht. Bei der Untersuchung kann man dann noch sagen, dass die Planungsprozesse teilweise auch ja nicht besonders ambitioniert waren. Da ist noch sehr viel Luft nach oben.
Also man kann das so zusammenfassen, einen Plan haben ist grundsätzlich gut, quasi erstmal genau. Die Grundvoraussetzung, ob dieser Plan dann auch funktioniert, also ob die festgelegten Ziele tatsächlich erreicht werden. Das ist dann eine andere Frage genau. Und da sind wir bei denen, Sie hatten es eben schon mal genannt, förderliche Faktoren einerseits und Stolpersteine andererseits. Über die würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der darüber entscheidet, allein schon, ob das Thema Inklusion überhaupt als wichtig angesehen und angegangen wird, Sie erwähnten das eben auch schon mal, sind die Personen. Also, dass es ja. Vor Ort Menschen gibt, denen das Thema am Herzen liegt, die dafür kämpfen, die auch dann irgendwie so eine schlagkräftige Gruppe bilden, die dann auch was erreicht. Wer sollte denn da nach Ihren Erkenntnissen im Idealfall alles mit im Boot sein? Und wie schaffen es diese Akteure, das Thema Inklusion überhaupt erstmal auf die kommunale Agenda zu bringen?
Ja, tatsächlich ist es wichtig in diesem Agenda-Setting, dass man, eine Einzelperson ist es manchmal in kleinen Kommunen, aber also auch meistens so eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen, aber auch anderen in der Kommunalpolitik, zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Fraktionen hat, die das Thema also auch durchaus mit provokativen Aktionen auf die Tagesordnung setzt.
Was könnte das sein zum Beispiel?
Dass man eine Demonstration macht, dass man protestiert bei einer umgesetzten Baumaßnahme, wo Kriterien der Barrierefreiheit nicht berücksichtigt ist. Dass man die Situation von Menschen mit Behinderungen über die Medien sehr kritisch darstellt. Und dass man darauf hinweist, dass es eben diese Umsetzungsverpflichtung gibt.
So ein bisschen öffentlichen Druck erzeugt.
Öffentlichen Druck erzeugen, das ist ganz wichtig. Und das ist ein Prozess, der dauert manchmal lange. Und das ist aber auch wichtig, da hartnäckig zu bleiben und auch die richtigen Leute dann zu haben. Und dann in dieser Phase der Initiierung muss man den Kreis erweitern. Dann muss man die Fraktionen gewinnen und die Verwaltung. Ein ganz wichtiger Punkt.
Also das ist so wie immer in der Politik, genau. Wenn ich was umsetzen will, dann muss ich Leute überzeugen, genau. Ins Boot holen, dass die mit mir quasi dafür kämpfen.
Genau, ich brauche eine Mehrheit letztendlich für den Beschluss. Und ja, und dann gibt es eben, dann kann so ein Beschluss sehr allgemein ausfallen oder er sagt dann schon sehr konkret, wie es gemacht werden soll. Ein Stolperstein, wie es gemacht werden soll für die Planungsstruktur, ist, dass man sagt, ach ja, da gibt es ja diesen Kreis von aktiven Menschen mit Behinderung, die sollen das machen. Und das ist also ein ganz großer Stolperstein, weil die damit vollkommen überfordert sind und außerdem ist es nicht ihre Rolle, sondern die Kommune, die muss sagen, wenn wir eine solche Planung machen, dann statten wir die auch mit Ressourcen aus.
Das heißt Personal und Geld?
Personal und Geld, dass man eben auch was machen kann und wir geben da wirklich einen klaren Auftrag. Und ein Stolperstein, der aber leider über den meistens gestolpert wird, ist eigentlich, muss man sich auch sehr genau überlegen, wo gehört diese Planung eigentlich hin? Sehr häufig sagt man, ja, wir haben ja eine hauptamtliche Behindertenbeauftragte, die können das mit ihrer halben Stelle ja machen.
Warum funktioniert das nicht?
Ja, das funktioniert nicht, weil es geht ja nicht in erster Linie oder nicht nur um die Interessen von Menschen mit Behinderung, sondern es geht um die Aufgaben der Verwaltung. Man muss das Bauamt mit ins Boot nehmen, man muss das Schulamt mit ins Boot nehmen. Und wenn man
Kultur,
das jetzt.
Nur Soziales, diese ganzen
nur
Bereiche.
Nur Soziales reicht nicht. Ja. Und Behindertenbeauftragte sind meistens im Bereich Soziales angesiedelt. Und das ist ein Problem. Das schildern die auch, dass sie sagen: Ja, da so, also mit meinen Leuten in dem Bereich, das kriege ich hin. Aber allein schon, wenn ich jetzt mit dem Bauamt was will, dann kann ich ja nicht direkt dahin gehen. Dann geht das, wie das in einer Verwaltung eben so ist, über den Dienstweg. Und deswegen ist es zum Beispiel besser, wenn man sagt: Wir siedeln das an bei dem oder der Oberbürgermeisterin als Stabsstelle oder
also ganz oben.
Ganz oben. Oder wir sagen, nee, wir machen das mal so, alle Ämter, dieses haben wir auch gefunden, da gibt es so eine zwischen den Ämtern bestehende Arbeitsgruppe, die übernimmt die Verantwortung und dekliniert das dann für ihre Verantwortungsbereiche aus. Die UN-BRK, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, das ist eben kein sozialpolitisches Dokument, das ist ein Menschenrechtsdokument, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Und das ist der Tod im Topf, wenn man das in so einen Bereich abschiebt.
Und das heißt, die Kommune muss erkennen, dass es hier um ein Querschnittsthema genau. Geht und das muss entsprechend aufgehängt und ausgestattet
genau. Sein. Weil auch die Planung so aufwendig ist, wenn man so ein Querschnittsthema bearbeitet. Es überfordert auch häufig Planungsprozesse, alles auf einmal zu machen. Da muss man sagen, wir machen jetzt mal diesen Bereich, zeigen das exemplarisch. Und wir beschäftigen uns dann in einer nächsten Planungsphase mit einem anderen Schwerpunkt.
Wie ist das denn mit dem Thema Geld? Das ist ja was, was man bei Kommunen immer hört. Die haben immer alle kein Geld und hier ist ja auch ein Bereich, wo Investitionen dann notwendig sind. Ist das so ein Totschlagargument, das Ihnen auch begegnet ist? Und wie sehen Sie das?
Ja, klar, das Argument Geld spielt immer eine wichtige Rolle. Aber dem kann man entgegenhalten, dass bei ganz vielen Maßnahmen es viel, viel günstiger ist, Barrierefreiheit, Inklusion, zugängliche Strukturen, so eine Offenheit, gleich mitzudenken und mitzuplanen, dann kann man Geld sparen. Weil nichts ist teurer, als wenn man dann daran erinnert wird, hier, da gibt es eine gesetzliche Verpflichtung und ihr müsst in diesem Gebäude jetzt nachträglich einen Fahrstuhl einbauen.
Ja.
Das ist immer so das teuerste Beispiel. Na, so, bevor man was macht, das macht ja jeder, bevor man losgaloppiert, erstmal zu überlegen und nicht zu sagen, oh, das muss aber auch alles noch bedacht werden, dann vermeidet man Fehler und dann spart man auch Geld. Also es geht um Geld, das muss man ganz offen sagen und da muss man dann auch an manchen Stellen sagen, die Umsetzung oder Gewährung von Menschenrechten darf nicht von Geld abhängen, aber das ist jetzt nicht nur so ein Groschengrab, das finde ich ganz wichtig.
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die gibt auch vor, dass Menschen mit Behinderungen aktiv in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden müssen. Sie haben da in Ihrer Studie auch einen Fokus drauf gelegt und genau geschaut, in welchem Umfang das in den Kommunen passiert. Was haben Sie denn dazu rausgefunden?
Ja, das muss man sagen, stellt für Kommunen oder eigentlich für alle, das müssen wir hier an der Hochschule ausfragen, eine große Herausforderung dar, weil man dann immer sagt, ja, Menschen mit Behinderung einbeziehen. Menschen mit Behinderung sind gar nicht so eine homogene Gruppe, wie man das denkt. Ne? Menschen, die mobilitätsbeeinträchtigt sind, einzubeziehen, ist was ganz anderes als Menschen, die kognitive Beeinträchtigung haben oder Menschen, die psychische Probleme haben. Das sind ganz, ganz große Unterschiede. Und das muss man schon sagen, dass wir das auch in den Interviews rausgefunden haben. Es war für alle eine Herausforderung. Keiner kann, glaube ich, sagen für sich, wir haben das vollkommen barrierefrei gemacht. Aber wir haben doch auch festgestellt, dass es Prozesse gab, in denen Menschen mit Behinderung überhaupt nicht einbezogen waren. Und wir haben unterschieden, die Art der Einbeziehung, die Begriffe haben wir aus der Konvention übernommen, ob sie konsultiert wurden, also befragt wurden, ne, also zum Beispiel bei Untersuchungen adressiert wurden durch Interviews, durch Gruppendiskussionen oder auch durch Fragebögen, ne, oder ob sie in Entscheidungsgremium, zum Beispiel in einer Steuerungsgruppe, wirklich mitentscheiden konnten. Und auch da muss man sagen, dass wir sehr viel häufiger diese Form der Konsultation gefunden haben, als die tatsächliche Mitentscheidung.
Ich habe irgendwo ein Zitat von Ihnen gelesen, da sagen Sie, den Königsweg hat bei der Umsetzung von mehr Inklusion und Teilhabe bisher noch keine Kommune gefunden. Da wäre meine Frage, gibt es diesen Königsweg überhaupt oder liegt es nach allem, was wir bisher besprochen haben, nicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache, ja, dass es irgendwie so ein, ich sag mal, Durchwursteln ist, dass man seinen eigenen Weg finden muss?
Ja, also so würde ich das sagen. Also ich könnte den Königsweg auch nicht benennen. Ne? Also ich könnte nicht sagen, wir haben das jetzt untersucht und jetzt sage ich mal so, wie das gehen könnte, sondern das ist wirklich etwas zu entwickeln. Also ich kann das auch mal klar machen an diesem Verständnis von Barrierefreiheit. Das heißt, dass barrierefrei ist etwas, also alle möglichen Einrichtungen, wenn sie in der allgemein üblichen Weise und grundsätzlich ohne fremde Hilfe benutzbar ist. Das ist eine unheimlich hohe Anforderung, sodass ich eigentlich davon ausgehen kann, dass ich mich dem annähern kann.
Man erreicht es niemals komplett.
Ja, ne? Wahrscheinlich nicht. Also ich will, man soll nie sagen, aber ich hätte jetzt auch nicht die Fantasie, mir bestimmte Dinge vorzustellen. Und das macht auch nochmal die Partizipation so wichtig. Man kann, wenn man sich dem schrittweise annähert und sagt, ja okay, wir müssen aber an dieser Stelle Kompromisse schließen und dann sicherzustellen, dass das jetzt nicht so technische Ideen sind und dass man sagt, ja so denke ich, ist das doch ganz gut. Sondern wenn man jetzt Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen einbezieht, dann kann man sagen, die finden vielleicht einen Weg, ganz konkret. Wie machen wir das an dieser vielleicht zentralen Querung oder auf diesem zentralen Platz oder in unserem Schwimmbad? Also deswegen würde ich sagen, Königsweg, den wird man weiter suchen. Umgekehrt, wo ich schon sagen würde, ja, man kann aber auch viele durch Austausch, durch voneinander lernen und auch durch Arbeitshilfen so viele Planungsfehler, also viele Stolpersteine vermeiden. Das muss man schon sagen. Also Es ist nicht so, dass man immer wieder bei Null anfangen müsste. Und den Eindruck hat man manchmal leider.
Und voneinander lernen und Hilfe in Anspruch nehmen, zu schauen, wie machen andere das eigentlich, ist ein gutes Stichwort. Denn Sie haben Ihre Forschungsergebnisse natürlich zusammengefasst und veröffentlicht. Es gibt auch eine Datenbank dazu auf der Homepage des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Da kann man sich konkret Fallbeispiele von Kommunen anschauen, auch eine Kommune suchen, die der eigenen vielleicht von der Größe her und so ähnlich ist und schauen, wie haben die das denn eigentlich gemacht? Wir können das auch gerne verlinken mit der Podcast-Folge. Ich würde abschließend gerne noch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Auch wenn Sie sich wissenschaftlich jetzt nicht in einer Studie damit beschäftigt haben, aber die UN-Behindertenrechtskonvention gilt natürlich auch in anderen Ländern. Gibt es denn eigentlich ein anderes europäisches Land, sage ich jetzt einfach mal, wo Sie sagen können, da können wir uns wirklich was von abgucken, da läuft es richtig gut?
Ja, also auch wenn ich das nicht systematisch untersucht habe, wir sind aber auch häufig im Kontakt und wir versuchen auch diesen Kontakt zu intensivieren mit anderen Ländern. Und ich sag mal immer, das große Vorbild für uns sind schon die skandinavischen Länder und ich hebe jetzt mal Schweden hervor, die sowohl was die gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen durch Hilfen angeht, einfach schon viel früher damit angefangen haben, indem sie wirklich konsequent stationäre Einrichtungen aufgelöst haben, dafür auch Regeln geschaffen haben und ein ganz anderes Hilfesystem geschaffen haben und auch dieses Thema inklusive Strukturen durch Barrierefreiheit.
Wo merkt man das im Alltag?
Das merkt man im Alltag, das kann man merken, auch als Urlauber, wenn man nach Schweden fährt, dann kommt man an einen abgelegenen See, wo man denkt, da kommt einmal am Tag einer vorbei und dann, wenn es da ein kleines Häuschen gibt mit einer Toilette, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die barrierefrei ist. Also Sie können da dann einfach hinfahren oder dass Sie dann auch merken, ja, hier würde darauf geachtet, dass sich auch Leute, die zum Beispiel einen Langstock benutzen, sich orientieren können. Also das merkt man. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das macht ja auch was in den Köpfen der Menschen mit Beeinträchtigung, aber ganz auch der Menschen ohne, dass man einfach sieht, das ist hier selbstverständlich, es gehört
dazu. Also man merkt, man ist anerkannt, auf meine, also wenn ich selber eine Beeinträchtigung habe, das ist, wird wahrgenommen und das wird jetzt nicht gesagt, ja gut, da hast du halt Pech gehabt, sondern es spielt im öffentlichen Raum eine Rolle. Für die anderen wird signalisiert, ja, das ist ein wichtiges Thema.
Ich hatte eingangs eine Zahl aus diesem Jugendinklusionsbarometer der Aktion Mensch erwähnt, wo 51% der jungen Menschen mit Behinderung sagen, dass sie in ihrer Freizeit auf Barrieren stoßen. Und das 15 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass dieser Prozentsatz in weiteren, sage ich mal, 15 bis 20 Jahren ein bisschen kleiner ausfällt?
Also die Hoffnung ist, glaube ich, sehr groß, weil man schon sagen muss, also gerade die Jugendhilfe und auch die Jugendarbeit, das ist ein Bereich, wo das auch tatsächlich nochmal angestoßen durch die Konvention sehr intensiv diskutiert wird. Da würde ich sagen, die Sensibilität ist dafür gestiegen und deswegen bin ich gerade in dem Bereich sehr zuversichtlich, dass wir da deutliche Schritte nach vorn machen können.
Insgesamt höre ich bei Ihnen viel Optimismus raus, trotz der Punkte, die alle noch nicht so sind, wie man sich die wünschen würde, aber so ein Grundoptimismus, glaube ich.
Würde ich auch sagen, Hoffnung schützt vor Verzweiflung, aber umgekehrt muss man auch realistisch bleiben, darf die Dinge auch nicht schönreden, ne, und muss unglaublich aufpassen. Auch jetzt ganz konkret, wenn es jetzt um dieses wahnsinnige Investitionspaket geht, ne, dass man dann nicht sagt, ja, schnell, schnell. Und wir, das ist ja die Tendenz, ja, wir setzen da bestimmte Vorschriften aus. Kann man sagen, ja, kann ich mir auch vorstellen, kann man verschlanken. Aber an dem Punkt muss man dann auch hartnäckig bleiben. Und das sind die Organisationen von Menschen mit Behinderung. Zum Glück, dass nicht dann gesagt wird, ja, Barrierefreiheit, das machen wir dann wieder in 20 Jahren.
Und daran, dass es noch weiter vorangeht mit der Inklusion, insbesondere vor Ort in den Kommunen, arbeiten Sie mit Ihrer Forschung auch aktiv mit. Ihre große bundesweite Studie, über die wir jetzt viel gesprochen haben, endet im September mit einer großen Abschlussveranstaltung. Sie bleiben aber natürlich weiter dran am Thema. Sie sind unter anderem Mitglied im bundesweiten Aktionsbündnis Teilhabeforschung. Da geht es darum, Wissen bereitzustellen, das für eine inklusive Gesellschaft notwendig ist. Und da wird im kommenden Jahr hier in Siegen ein großer Teilhabekongress stattfinden. Können Sie abschließend kurz sagen, was da genau geplant ist?
Genau, also da wollen wir tatsächlich auch dieses Thema, die Umsetzung auf lokaler Ebene, weltweit in den Blick nehmen. Also dieses Bündnis Teilhabeforschung ist für uns sehr wichtig. Also es hat auch ganz stark was mit der UN-Behindertenrechtskonvention zu tun, um zu sagen, ja, da brauchen wir auch Forschung und wir organisieren uns und auch Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und letztendlich auch, um Forschungsgelder dadurch akquirieren zu können. Und das Teilhabebündnis geht das mit, dass wir hier den Schwerpunkt auf so lokale Teilhabepolitik richten.
Dafür und für Ihre weitere Forschung wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke Ihnen sehr herzlich für dieses spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Forschung. Und das war Spark, der Wissenschaftspodcast der Universität Siegen, in dieser Folge mit Professor Dr. Albrecht Rohrmann. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.